Heute geht es ums Warten. Warten. Also mit dem Warten ist das ja so eine Sache, finde ich. In Maßen ganz schön. So meditativ. Man kann zum Beispiel sich besinnen, wenn man will. Oder nochmal über den nächsten Termin nachdenken, wenn man muss. Die Betonung liegt allerdings auf in Maßen, finde ich. Also dieser Satz, Sie können dann noch einen Moment im Wartezimmer Platz nehmen, der ist für einige schon wieder zu offen. Was ist jetzt ein Moment? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Monat, an dem ich geprüft wurde diesbezüglich. Mit meinen Kindern war ich zur Vorsorgeuntersuchung. Mit drei Kindern, heißt 3 Stunden. Okay, das geht. Dann war ich aber auch noch mit zur Zahnarztvorsorgeuntersuchung. Wieder 3 Kinder, 3 Stunden. Dann musste meine Frau zum Zahnarzt und ich musste auf den Jüngsten aufpassen, 3x1 Stunde. Also ich hielt mich für einen geduldigen Mann. In diesem Monat wurde ich eines Besseren belehrt. Irgendwann ist Warten einfach nicht mehr anregend, denke ich zumindest. Also meine Kinder haben das geerbt. In unserer Familie kann es durchaus vorkommen, dass Adventskalender Mitte Dezember entsorgt werden müssen, weil nichts mehr übrig ist. Und man fragt sich ja auch, welcher Asket hat sich das ausgedacht? Ja, 24 kleine Schokoladenstückchen auf 3,5 Wochen. Ich meine, ja, auf die Idee muss man erst mal kommen. So. Ich gebe zu, im Warten sind wir nicht gerade Weltmeister in unserer Familie. Vielleicht tun wir uns deshalb auch gelegentlich so schwer, zumindest wenn dir das auch so geht, Jesus in dieser Sache zu verstehen. Also er scheint irgendwie ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Thema zu haben als wir. Er lässt Menschen ganz gerne schon mal etwas warten. Also nicht, dass er nicht pünktlich käme. Man hat mehr so den Eindruck, dass er gerne selbst bestimmt, was pünktlich ist. Und das fordert ganz schön heraus. Bei Jesus hat das Warten gelegentlich Methode. Es ist vielleicht sogar sowas wie eine geistliche Disziplin. So, hier vorne gibt es ein Bild dazu. Sowas wie ein Instrument, was Wachstum fördert. So. Also ich gebe zu, dass wahrscheinlich niemals von uns das so ausgedrückt hätte. Ich sehne mich nach einem Glauben, der aus Warten besteht. Ja, also das klingt irgendwie nicht so attraktiv. Es ist wahrscheinlich auch nicht mal so sehr das Warten selbst, sondern die Frage, was Gott so alles tun kann, während wir irgendwie in der Warteschleife sind. Jesus nutzt Wartezeiten für wesentliche Erkenntnisse und Erfahrungen. Das kann man feststellen, wenn man Bibel liest. Und darum sind sie dann gelegentlich wertvoll, diese Warteschleifen. So wertvoll, dass Jesus sie regelrecht provoziert. Und ich möchte euch gerne mal einige Verse aus dem 5. Kapitel des Markus-Evangeliums vorlesen. Da handelt es sich um eine Begebenheit, die voll ist von wartenden Menschen. Und Jesus reizt das Ganze wirklich aus, finde ich. So, wir steigen mal ein. Markus Kapitel 5, Abvers 21. Ihr könnt bequem sitzen, es geht etwas länger. Also, so geht's los. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich, meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten, Du siehst, wie die Leute sich um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Und Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. So. Also, vielleicht ist es euch aufgefallen, in diesem Abschnitt begegnen uns drei Personen oder Personengruppen, die sich in einem aktiven Wartezustand befinden, sowas wie ein großes Wartezimmer. Und ich verrate euch nicht zu viel über den Fortgang dieser Predigt, wenn ich sage, sie alle bekommen durch ihr unfreiwilliges Warten mehr, als sie eigentlich erwartet hatten. Das unterscheidet wahrscheinlich geistliches Warten vom bloßen Zeittotschlagen. Nämlich, dass Gott es benutzt, dass da etwas passiert, etwas Wesentliches. Da sind zum Beispiel die vielen Menschen, die Menge der Leute. So. An vielen Orten bildeten sich ja sofort Menschentrauben, wenn Jesus auftauchte. Und diese hier schienen auch nur darauf zu warten, dass Jesus aus dem Gebiet der 10 Städte über den See Genezareth zurückkam und wollten gern die nächsten Ereignisse erleben, die nächsten Predigten hören, gerne auch die nächsten Wunder sehen. Also eine Menge von Menschen mit einer Menge an Erwartungen. Die sind bereit, Stunden und Tage zu investieren, um Jesus zu erleben. Da frage ich mich manchmal, also wie viel Raum hat er eigentlich in unserem Alltag so? Dürfte er da auch einfach so auftauchen, einen ganzen Nachmittag in Beschlag nehmen oder ein ganzes Wochenende? Bei begeisterten Menschen geht das offensichtlich. Die haben schon gewartet, haben sich Urlaub genommen und gesagt, diese Tage gehören dem Wanderprediger Jesus, da muss ich dabei sein. Und als der Synagogenvorsteher Jairus dann auftaucht, von der dramatischen Situation mit seiner Tochter erzählt, da sind alle sofort elektrisiert. Ja, sie spüren, jetzt geht's um was. Und sie drängen sich um Jesus, heißt es da. Sie wollen jetzt auf keinen Fall etwas verpassen. Jetzt heißt es dranbleiben. Nur Jesus lässt sich von dieser Welle an Begeisterung und Erwartung irgendwie nicht so richtig mitreißen. Er weiß, sein Leben, das er hier auf der Erde lebt, ist kein Triumphzug. Es geht immer um Menschen. Nicht sich feiern zu lassen, sondern es geht oft um einzelne Menschen, sogar oft um die, die keiner mehr sah. So wie diese Frau. Die sah keiner mehr. Denn die war seit 12 Jahren unrein, sagte man damals. Das heißt, keine Berührung, keine Einladung zum Essen, kein Potluck, kein Gottesdienstbesuch, nichts. Der Blutfluss hatte alles soziale Leben gestoppt. Dass sie überhaupt in dieser Menschenmenge auftauchte, zeigt, wie groß ihre Verzweiflung war. Aber wir kommen nachher noch zu ihr. Jetzt geht es erstmal um die große Menge der Zuschauer. So. Was lernen diese Zuschauer? Ihr dürft mal weiterklicken für mich, er will hier irgendwie nicht so richtig. Dankeschön. Die große Menge der Zuschauer. Was lernen die durch die Verzögerung an diesem Tag? Sie lernen, dass für den Vater im Himmel kein Mensch unerreichbar ist. Das lernen sie. Keiner ist zu weit weg, zu krank, zu schuldig oder zu hoffnungslos. An Jesu Rockzipfel darf sich jeder hängen. Wo kam er übrigens gerade her, dieser Jesus? Richtig, aus dem Gebiet der 10 Städte. Dekapolis, sagte man auf Griechisch. 10 Städte, Ostjordanland, heidnisches Gebiet, andere Philosophie, andere Götter, anderer Glaube, ein anderer Speiseplan. Es gab viel Schweinefleisch dort. Eigentlich nichts für einen frommen Juden. Also was macht Jesus da? Er trifft einen Mann, der von einer Legion unreiner Geister beherrscht wird, einen, der auf dem Friedhof wohnt. Etwas bizarr, die Geschichte. Jede Kette zerreißt dieser Mann, aber innerlich ist er wie eingeschnürt. Ist ja gebunden. Den befreit Jesus. Also in einem heidnischen Land trifft Jesus einen heidnischen Mann mit unreinen Geistern und schickt sie in die Schweine. Das war seine letzte Aktion gewesen. Und wenige Stunden später findet er dann nichts Ungewöhnliches daran, dass ihn eine Frau öffentlich berührt. Noch dazu leidet sie unter Blutfluss. Also da kann ja jeder kommen, werden die Leute vielleicht gedacht haben. Genau, denkt sich Jesus, da kann jeder kommen. Das Gesetz, die Vorschriften über rein und unrein werden ihrem eigentlichen Sinn zugefügt. Sie dürfen endlich zeigen, durch die Gnade Gottes werden Menschen rein, werden Menschen frei. Egal, wie tief sie verstrickt sind, gesunken oder verlassen. Gottes Gnade und Macht sind größer als die Mächte des Bösen und des Todes. Ach, danach hatte keiner gefragt. Wie gut, dass ich einen Moment stehen geblieben bin, wird sich Jesus gedacht haben. Dafür hat es sich doch gelohnt. Verzögerungen Gottes sind keine verlorene Zeit. Es gibt immer was zu lernen. Und die Menge, die eigentlich nur das nächste Wunder sehen wollte, hat einen Blick in das Herz Gottes getan. So denkt er also über seine Menschen. So lieb hat er sie also. Sogar die, die sonst keiner mehr liebt. Die auf dem Friedhof hausen oder seit 12 Jahren nicht mehr im Gottesdienst waren. Man muss der ein großes Herz haben. Wie gesagt, wenn Jesus eine Sache in die Länge zieht, gibt es meistens was zu lernen. Warten lohnt sich, auch für gestresste Europäer. Dann die kranke Frau. Also ihr Warten war ja nun von ganz anderer Art als das Warten der Menschenmenge. Die Menge war erwartungsvoll, vorfreudig, das war so ein bisschen Volksfeststimmung da. Aber die kranke Frau wartete sehnsüchtig, voller Kummer. Um es mal in einfachem Deutsch zu sagen, die war fertig. Sie war nicht nur körperlich, sondern auch finanziell, sozial und emotional ausgeblutet. Sie hatte wörtlich viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Also könnt ihr euch vorstellen, was für eine Leidensgeschichte dahinter steht? Wie viel enttäuschte Hoffnung, wie viel vergebliche Schmerzen und Behandlungen und Überweisungen und Praxisgebühren. Möchtet ihr wissen, was damals empfohlen wurde bei Blutfluss? Ihr habt doch gar keine andere Wahl. Also, ganze 12 Behandlungsmethoden waren im Angebot, schon wieder 12. Also stellt euch das mal vor, ihr geht zu 12 Ärzten und jeder sagt was anderes. Zum Beispiel das. Man nehme alexandrinisches Gummi im Gewicht eines Zus, Aloe oder Alaun im Gewicht eines Zus und Gartenkrokus im Gewicht eines Zus, verreibe sie miteinander und lasse die Blutflüssige trinken. Unfruchtbar wird sie dadurch nicht. Das ist ein Trost. Oder man nehme 3 Kapis persische Zwiebeln, koche sie in Wein, lasse die Frau trinken und sage, steh auf aus deinem Blutfluss. Vielleicht sollte ich mal ein YouTube-Video damit machen. Oder mein Favorit, man setze sie an einen Scheideweg nieder und lasse sie einen Becher Wein in ihre Hand nehmen, dann komme, ohne dass sie es ahnt, jemand von hinten, erschrecke sie und sage, steh auf aus deinem Blutfluss. Ja. Also könnt ihr euch vorstellen, dass die fertig war? Vielleicht hatte sie die Sache mit dem Straußenei auch schon durch das man verbrennen sollte, damit die Frau dann die Asche in einem Lappen am Körper tragen konnte. Oder mit dem Gerstenkorn, das sich im Kot des weißen Maultiers vorfindet. Wenn sie es einen Tag in ihre Hand nimmt, hört der Blutfluss für 2 Tage auf. Für sowas hatte sie bezahlt. Mit Geld und Nerven hat sie dafür bezahlt. Und da beginnt man zu ahnen, finde ich, wie dankbar wir über unsere heutige Medizin sein können, oder? Ja. Das war ihr damals nicht vergönnt. Aber jetzt ist Jesus in der Nähe. So. Ein letzter Versuch, ein letztes Mal Hoffnung. Wenn sie nur an ihn herankäme, keine komischen Sachen mehr trinken oder von hinten erschreckt werden und dafür noch bezahlen. Sie glaubt, dass man Jesus nur durch Berührung quasi anzapfen kann, dass die Heilungskräfte überfließend sind. Und, oh Wunder, der Vater im Himmel lässt sich auf diesen Gedanken ein. Bemerkenswert, oder? Er fängt an, ihre Sprache zu sprechen. Gesagt, getan, Hoffnung und Anstrengung riskiert und dann kaum zu glauben, nach 12 Jahren spürt sie, wie die unaufhaltsame Quelle in ihr versiegt. Ein Moment für die Ewigkeit, denkt sie. Nur dann, gerade als sie sich unauffällig zurückziehen will, sie kann ihr Glück immer noch kaum fassen, doch noch Alarm. Jesus ruft sie. Natürlich ist sie gemeint. Sie weiß genau, dass sie geheilt wurde. Die Bemerkung der Jünger war ja eher, na sagen wir mal, lustig. Ja. Na klar stand da jemand dahinter. Und dann kommt die Angst zurück. Jesus hält sie auf. Er will, dass sie wartet. Sie hat schon 12 Jahre gewartet, denkt sie. Da müsste die Wartezeit doch eigentlich voll sein. Aber so ist es. Wenn wir Jesus um Hilfe bitten, dann wird die Sache nicht immer so laufen, wie wir uns das gedacht haben. Weil er mehr als nur eine schnelle Hilfeleistung geben möchte. Und es kann sein, dass dieses mehr Zeit braucht. Für die Frau waren es am Ende 12 Jahre. 12 Jahre, um ihr mehr zu geben als Gesundheit. Woran man das sieht? An dem, wie es beschrieben ist. Eigentlich wollte sie nach ihrer Heilung schnell verschwinden. Sie brauchte nur einen Wunderheiler. Nur dafür war Jesus nicht zu haben. Es geht ihm darum, dass diese Frau mehr als körperlich gesund wird. Das ist wichtig, aber noch viel mehr geht es ihm um ihre Beziehung zu ihrem Schöpfer, um ihr geistliches Leben. Deshalb fordert er sie auf, sich zu erkennen zu geben. Das war ein großes Risiko für sie. Was sie getan hatte, gehörte sicher nicht. Und sie wollte ja nicht schon wieder geächtet sein. Ja, die eigentlich zu Hause bleiben sollte, taucht jetzt in der Menschenmenge auf. Dann erzählt man sich die nächste Geschichte. Sie wollte das alles nicht. Aber Jesus hält sie auf und sagt ihr am Ende, dein Glaube hat dich geheilt. Das war seine Botschaft. Es war nicht die Berührung. Du kannst dir von Gott nichts holen, was er dir nicht ohnehin geben möchte. Und dein Vertrauen zu ihm ist der Schlüssel. Dein Vertrauen hat dich geheilt. Und jetzt, wo du das weißt, befindest du dich in einer Vertrauensbeziehung zu dem, der dein Leben wirklich von Grund auf heil machen kann. Das ist noch mehr als Gesundheit. Das betrifft die Ewigkeit. Dein Glaube, dein Vertrauen zu mir schließt dir ewiges Leben auf. Also seht ihr, Jesus möchte gerne mehr tun, als erste Hilfe zu leisten. Er will, dass wir ihm nachfolgen, ihm vertrauen. Weil wir dann sehen werden, dass in seinem Tod noch eine viel größere Kraft liegt als in seinem Leben. Dass da Versöhnung mit Gott drin liegt und tatsächlich ewiges Leben. Deswegen hält er sie auf. Er möchte sie noch auf eine andere Spur setzen als auf die Praxisspur. Und es gelingt ihm. Er kann ihr sagen, weißt du, dein Glaube hat dich geheilt, noch viel tiefer als du denkst. Er hat ihr mehr geben wollen, als sie erbeten hat. Warten lohnt sich, wenn Jesus noch was sagen möchte. Es lohnt sich, darauf zu warten. Ich habe das persönlich mal vor einiger Zeit erfahren, oh, das ist schon ein paar Jahre her, viele Jahre, dass ich eines Abends von der Gemeinde heimfuhr. Ich war Ortspastor im Allgäu und in Oberbayern, fuhr am Forgensee entlang und es war dunkel. Und ich sah vor meinem inneren Auge, ich habe das nicht so oft, deswegen habe ich das behalten, wie am Forgenhof, vielleicht sagt euch das was, das Freizeit- und Tagungshaus unseres Bundes im Allgäu, sehr schönes Haus, wie dort eine Jüngerschaftsschule stattfindet. So. Und ich dachte, das ist ja mal doll. Und ich hatte richtig Personen vor Augen, die das mitgestalten und so. Und ich dachte, ja Herr, also möchtest du, dass sowas entsteht? Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt, ja genau, ich zeig's dir ja gerade. Ja, so könnte das werden. Und dann habe ich ihn gefragt, und was mache ich denn da drin? Ne? Was ist denn mein Job? Ja, sagte Gott, nix. Du erzählst das nachher nur in den Gemeinden, dass es das gibt. Du bist der Werbeträger für die Jüngerschaftsschule. Das hat mich wirklich gefesselt. Und ich bin noch in der Nacht hochgefahren, dann zum Forgenhof, ich glaube es war um Mitternacht, und bin dann so ums Haus gelaufen, weil mich das gar nicht mehr losließ, so lange bis der Hund rauskam, und so, dann bin ich verschwunden. Das ist ja auch kein guter Anfang für eine gute Vision. So, und kurz drauf kam unser Altpreises, Peter Strauch, von unserem Bund, zur Pastorentagung hier in den Süden. Dann habe ich ihm das erzählt, habe ich gesagt, du, ich muss dir mal erzählen, ich glaube, Gott hat da was vor. Dann hat er sich das angehört und hat gelächelt und hat gesagt, ja, dann sprich jetzt nicht mehr davon. Dann habe ich wahrscheinlich etwas irritiert geguckt, weil, also wie soll es denn werden, wenn man nicht drüber redet? Ja, kommt ja nicht plupp von selbst. Er sagte, ja, wenn es von Gott ist, dann wird er auch dafür sorgen, dass es geschieht. Ja, das war nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Aber ich habe dann mal das so mitgenommen und habe dann auch nur gelegentlich darüber geredet. So ganz konnte ich es auch nicht lassen. So, und dann passierte viele Jahre lang nichts. Und als ich jetzt in den Bundesdienst eingetreten bin, war das Erste, was unser Geschäftsführer Klaus Kannwischer zu mir sagte. Er sagte, ich glaube, wir brauchen eine Kurzbibelschule auf dem Forgenhof. Du könntest das nochmal initiieren. Ich war noch nicht mal im Dienst, der hat mir einen Monat geklaut. So. Und dann haben wir angefangen, das aufzubauen. Inzwischen gibt es das jedes Jahr, 60, 70 Plätze, immer im Februar. Heute Abend fängt der nächste Kurs an. Ist noch nicht ganz das, was ich damals vor Augen hatte und gesehen hatte, aber es hat schon was davon. Und 10 Jahre später hat Gott angefangen, das zu realisieren. Und jetzt darf ich ein bisschen mitmachen und das euch erzählen. Es sind noch Plätze frei in der zweiten. Na, ist egal. Den Werbeblock hatten wir eben. So. Das hat mich schon erstaunt. Also, Gott hat für viele Dinge auch bestimmte Zeitpunkte. Und wenn wir uns darauf einlassen, darauf zu warten, dann gehen die Dinge plötzlich, wie sagt man, wie geschnitten Brot. Dann sprich jetzt nicht mehr davon. Wenn es von Gott ist, dann wird er es tun. Hat mich tief beeindruckt. Zum Schluss, der Synagogenvorsteher Jairus, der dramatische Teil der Geschichte. Also, was wird der Synagogenvorsteher wohl gedacht haben, als Jesus anfing, sich mit der Frau zu beschäftigen? Ich meine, der hat es ja eilig und das Ganze aus gutem Grund. Also ich frage mal kurz, wer hier im Raum hat eine pflegerische oder medizinische Ausbildung? Gibt es da jemanden? Oh ja, das ist ein sicherer Ort. Sehr schön. Sind nicht wenige. Alles klar. Wenn ihr das so hört, ja, oder euch mal vorstellt, auf eure Station oder in eure Praxis oder wo immer ihr arbeitet, kommen 2 kranke Leute. Der eine hat eine chronische Erkrankung seit 12 Jahren und der andere blutet heftig. Ja, was macht man da? Also, ist ja klar, ja, erste Hilfe hat immer Vorrang. Ich glaube, man könnte sogar verklagt werden, ja, wenn man nicht den versorgt. Ja. Was macht Jesus also da? Wusste er das nicht? Ja, dass die eiligen Dinge Vorrang haben? Er wendet sich erstmal der chronischen Patientin zu. Da hätte man ja auch sagen können, ja, weißt du, bei 12 Jahren, so 1-2 Tage macht es da auch nicht mehr. Nein. Jesus sagt, heute ist ihr Tag und der Jairus steht daneben. Ich frage mich, was er gedacht hat. Und dann werden seine schlimmsten Befürchtungen wahr. Ich lese euch mal die nächsten 2 Verse vor. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte mit an, was sie redeten, und sagte zu dem Synagogenvorsteher, erschrick nicht, hab nur Vertrauen. Also mit anderen Worten, vertrau mir, Jairus, hab Geduld. Es hat keine Eile. Gottes Umgang mit Zeit wird uns immer mal wieder durcheinander bringen. Seine Gnade hält sich selten an unseren Zeitplan. Was Jairus noch nicht sehen kann, ist, dass diese Verzögerung einerseits und Gottes Liebe zu ihm und seiner Familie kein Widerspruch sind. Das sieht aber erstmal so aus. Und es braucht noch ein bisschen, bis er das begreift. Diese Verzögerung ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Und ich lese uns mal das Finale und da wird es dann Jairus und allen vermutlich klar werden. Ab Vers 37. Er, also Jesus, ließ niemand weiter mitkommen außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte, Talita cum, das heißt übersetzt, steh auf, Mädchen. Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich. Aber Jesus schärfte ihn nachdrücklich ein, es niemand weiter zu erzählen. Dann sagte er, gebt dem Kind etwas zu essen. Schöner Schluss, oder? Doch noch Potluck für die Familie. Also Jesus lässt Jairus warten und verlangt damit mehr, als dieser eigentlich beabsichtigt hatte zu geben. Jairus hatte genug Vertrauen mitgebracht für eine Krankenheilung. Jesus führt ihn weit darüber hinaus. Er verlangt viel mehr. Denn als das Mädchen nach dem scheinbaren Kunstfehler des berühmten Arztes gestorben war, schaut Jesus ihm in die Augen und sagt, vertrau mir jetzt. Das war eine Herausforderung, mit der Jairus im Traum nicht gerechnet hätte. Jesus verlangt viel mehr, als der Mann geplant hatte zu geben. Und dann geht er mit ihm. Er setzt die Trauergemeinde kurzerhand an die frische Luft. Also 2 Flötenspieler und ein Klageweib waren Pflicht. Bei einem Synagogenvorsteher dürfte es da etwas üppiger zugegangen sein. Also da war richtig was los und Jesus sagt, Pause draußen. Und dann geht er an den Ort, wo das Mädel liegt. Talita Kumi, Mädchen, steh auf. Also Talita heißt Mädchen oder meint vielleicht auch die Koseform, so wie es die Eltern sagen würden, Schätzchen oder Süße. Steh auf. Und aus Gottes Sicht scheint es so zu sein, dass es zwischen Totsein und Schlafen keinen so bedeutenden Unterschied gibt, was Gottes Kraft angeht. Und so setzt sich Jesus an das Bett, so wie es der Papa oder die Mama morgens immer machen und sagt, Zeit zum Aufstehen, Süße. Jesus gibt Jairus unglaublich viel mehr, als der überhaupt erbeten oder für möglich gehalten hatte. Dieser Mann hat um eine Krankenheilung gebeten. Was er bekommt, ist eine Totenauferweckung. Also was glaubt ihr? Hat sich das Warten gelohnt? Wie gesagt, wenn Jesus eine Sache in die Länge zieht, dann gibt es meistens was zu lernen. In diesem Fall, Jesus Christus hat Macht über Leben und Tod. Und weil jeder Jude wusste, nur Gott hat Macht über Leben und Tod, war auch klar, wer an diesem Tag unter das Dach des Jairus gekommen war. Warten müssen ist manchmal hart. Und wenn Jesus hinter dieser Verzögerung steckt, sollten wir uns nicht wundern, wenn wir mehr geben müssen, als wir beabsichtigt hatten. Und wenn wir mehr bekommen, als wir uns jemals vorstellen können. Ich würde gerne beten und bitte euch aufzustehen. Jesus Christus, unser Herr, du meinst es sehr gut mit uns. Auch wenn sich das zwischenzeitlich nicht immer genauso anfühlt. Und ich glaube, die Leute damals haben das genauso erlebt und haben sich manchmal gefragt, was soll das eigentlich alles? Und du weißt auch, wem es vielleicht heute Morgen genauso geht, der oder die sich fragt, was soll das eigentlich? Warum ist mein Leben gerade so, wie es ist? Und ich danke dir dafür, dass du eine Liebe und eine Weisheit für unser Leben hast, wie wir sie selber nicht haben. Und bitte dich für jeden, dem es heute so geht, dass du ihm oder ihr genau zeigst, was aus deiner Sicht für ihr Leben wichtig ist, wohin du ihn führen möchtest. Ich bitte dich, dass du mehr zeigst, als wir sehen können, dass du mehr gibst, als wir uns nehmen können und dass du unsere Hingabe verwandelst in etwas, was ewigen Wert hat. Ich danke dir dafür, dass du das kannst. Ich danke dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast und darin liegt Leben für alle Menschen, wer immer es will. Ja, und das ist etwas so Großes, dass es damals niemand gedacht hätte. Und das, was du unserem Leben geben willst, ist auch so groß, dass wir es gar nicht für möglich halten. Deswegen ist es gut, sich an dich zu hängen und einfach dran zu bleiben und sich an deinen Rockzipfel zu hängen und dir zu folgen. Ich bitte dich, dass du uns so klar vor Augen bist und dass wir den Kontakt zu dir nicht verlieren. Du lässt es nicht abreißen und dafür danke ich dir.